HR Info. Wissenswert.
Mit Heike Liesmann. Gelb ist die Farbe der Bewegung. Gelbe Regenschirme symbolisieren den friedlichen Protest. In Hongkong finden seit über 5 Jahren beinahe täglich Proteste und Demonstrationen statt. Die Hongkonger Bürger kämpfen gegen die Eingriffe auf ihre Freiheit durch die Kommunistische Partei Chinas. Sie kämpfen für ihr Wahlrecht, gegen die Festnahmen von Mitgliedern der Demokratiebewegung, gegen die schleichende Einschränkung der kantonesischen Sprache. Es gehe der Staatsmacht in China wohl um die Zerstörung ihrer kulturellen Identität. Die Hongkonger Bewegung für Demokratie beruft sich auf den Kernsatz: Ein Land, zwei Systeme, so vereinbart mit China bei der Rückgabe der britischen Kronkolonie vor rund 20 Jahren. Michael Marek und Sven Weniger haben mit Bürgern der Bewegung gesprochen, zu denen Buchhändler wie Daniel Lee gehören.
They are going to ditch one country, two system.
Sie sind dabei, das Konzept ein Land, zwei Systeme auf den Müll zu werfen. Es geht nur noch darum, dass Peking das Sagen hat.
Daniel Lee ist wütend. Wütend auf das, was in seiner Heimatstadt gerade passiert. Der 38-Jährige gehört zu den wenigen noch unabhängigen Buchhändlern und Verlegern der ehemaligen britischen Kronkolonie. Jetzt, wo täglich Polizeihubschrauber über Hongkong kreisen, gepanzerte Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei auffahren, Demonstranten verprügelt und inzwischen auch erschossen werden von martialisch ausgerüsteten Einsatzkräften. Es gehe für die Menschen der 7-Millionen-Metropole um beinahe alles, sagt Daniel Lee. Freiheit oder Diktatur, Unabhängigkeit oder Unterordnung in ein Leben, das Chinas Regierung in Peking bestimmen werde. Die langen Arme der kommunistischen Partei CCP greifen in den Alltag Hongkongs ein wie eine Krake, sagt der Geisteswissenschaftler und studierte Philosoph Daniel Lee. Die Regierung der Stadt mit Carrie Lam als Bürgermeisterin erscheint ihm nur noch als Marionette.
The government is trying to pass the extradition law due to mass social mobilization.
Die Regierung hat versucht, das Auslieferungsgesetz durchzudrücken. Wegen der massiven gesellschaftlichen Mobilisierung dagegen gab sie schließlich nach. Doch gleichzeitig wurde immer mehr auf Polizeigewalt gesetzt. Gesetze wurden in jeder Hinsicht gebrochen. Das Auslieferungsgesetz hat auch viel mit der Verleger- und Buchhändlerszene zu tun. Vor 3 Jahren wurden Verleger und Händler von den chinesischen Behörden gekidnappt und nach Festland China verschleppt. Sie bekamen dort unfaire Gerichtsverfahren. Durch das Auslieferungsgesetz wäre es nun möglich geworden, das zu legalisieren. Chinesische Behörden hätten der Hongkonger Polizei vorschreiben können, Leute zu verhaften. Obwohl das Gesetz zurückgezogen wurde, ist die Situation heute nicht besser. Wir haben es mit einem neuen Level der Repression zu tun. Aber die Menschen weichen nicht zurück. Die soziale Bewegung ist jetzt nicht nur am Wochenende auf der Straße, sondern täglich.
So we regularly have social movements on streets, not only on weekends, but also weekdays.
Ende 2015 verschwand Daniel Lees Kollege, der Hongkonger Buchhändler Bo Li, zunächst spurlos und galt als vermisst. Dasselbe widerfuhr Lam Wing-Ki und 3 weiteren Kollegen. Als klar wurde, dass chinesische Sicherheitskräfte sie illegal nach Festlandchina verschleppt und inhaftiert hatten, gingen in der Sonderverwaltungszone Hongkong Tausende auf die Straße, um gegen das Vorgehen der Machthaber in Peking zu demonstrieren. Ein halbes Jahr nach seiner Freilassung berichtete Lam Wing-Ki 2016 auf einer Pressekonferenz davon, was ihm während seiner Inhaftierung widerfahren war.
Als ich in Shenzhen verhaftet wurde, sagte man mir nicht, welches Verbrechen ich begangen hätte. Erst bei der Befragung in der Stadt Ningbo beschuldigten sie mich, einen illegalen Verlag zu betreiben. Die waren nicht vom Geheimdienst, sondern von einer Spezialeinheit der Kommunistischen Partei. Von so etwas hatte ich seit der Kulturrevolution nicht gehört.
Zeitweise beherrschten auch in Deutschland die Bilder eines Bürgerkriegs die Nachrichten. Die Proteste von Regierungskritikern dauern an, auch wenn nicht mehr täglich bei uns davon berichtet wird. Gleichzeitig herrscht Alltag auf den Straßen Hongkongs. Auch in Mong Kok, dem quirligsten Viertel der Metropole. Hier sind die Kontraste besonders groß. Neben modernen Einkaufszentren mit Markenboutiquen stehen heruntergekommene Wohnblocks der Nachkriegszeit. Hier liegt Daniel Lees Buchladen Hong Kong Reader. Quadratmeter Freiheit des Wortes. Daniel Lees Bookstore erinnert an einen alternativen Buchladen der 1970er Jahre. Dicht an dicht stehen die Regale. Links neben der Eingangstür der erhöhte Tresen mit der Registrierkasse. Dahinter ein Podest mit Sofa, Tischen und Stühlen. Es gibt Kaffee für Besucher, Carter Weiwei schaut aus dem Fenster. Daniel Lee beschreibt uns die Situation in Hongkong aus seiner Sicht.
Die Proteste wären ganz anders ohne das Engagement der Kulturszene. Viele stellen eigenes Unterstützungsmaterial für die Bewegung her. Am wichtigsten sind wohl die Lenin Walls, Plakatwände, die Nachrichten, Chroniken enthalten und an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden. In U-Bahn-Stationen, auf Fußgängerbrücken, überall dort, wo viele Leute vorbeigehen. Da kommen künstlerisch sehr schöne gestaltete Plakatwände zusammen. Sie geben außerdem Informationen, die von den Mainstream-Medien verschwiegen werden, weil sie sehr einseitig zugunsten der Regierung berichten. Viele dieser Medien werden von China finanziert und gehören chinesischen Firmen. Die Lenin Walls zeigen hingegen die Fakten und bringen die Leute dazu, selbst etwas zu tun und zu Veranstaltungen der Bewegung zu gehen. Außerdem werden persönliche Erlebnisse geschildert, zum Beispiel wie Demonstranten die Polizeibrutalität aushalten. Denn die Polizei nimmt sogar Verletzte in Krankenhäusern fest. Die Leute berichten davon auf den Lenin Walls. People are trying to let the public know about all these things
on the Lenin Walls. Es sei ein asymmetrischer Konflikt, sagt Daniel Lee. Anfangs habe die Bewegung, wie der Protest in Hongkongs Kulturszene genannt wird, die Regierung mit Nadelstichen unter Druck gesetzt, vor allem mit friedlichen Blockaden von Straßen und dem Flughafen. Die hochgerüsteten Ordnungskräfte hätten darauf schnell mit Tränengas, Gummigeschossen und Schlagstöcken geantwortet.
Die Proteste in Hongkong waren bekanntlich lange Zeit friedlich. Die Dinge gerieten außer Kontrolle, als die Polizei anfing, mit Gewalt vorzugehen. Sie nutzten Tränengas, Schlagstöcke, um die Menschen auseinanderzutreiben. Leuten werden dabei die Knochen gebrochen. Die Bereitschaftspolizei tritt in Kampfanzügen auf. Demonstranten sind ihnen gegenüber relativ machtlos. Und während die Dinge eskalieren, wird auf die Menschen geschossen. And as things escalate, we see
shootings. Neben der direkten Konfrontation auf der Straße haben Künstler aus der Bewegung begonnen, andere Formen des Widerstands gegen die chinesische Staatsmacht zu suchen. Künstlerisch verfremdete Screenshots der Proteste, Comics, auf denen selbst die Hunde mit Tränen in den Augen vor ihren mit Gasmasken geschützten Hundeführern kauern. Außerdem organisiert sich eine Solidaritätsbewegung, an der auch Buchläden wie der Hong Kong Reader von Daniel Lee beteiligt sind.
Es gibt diese allgemeine Stimmung in der Gesellschaft, Läden wie uns zu unterstützen. Sie werden Yellow Shops genannt, gelbe Läden. Gelb ist die Farbe der Bewegung. Dazu gehören Cafés, Restaurants, Buchläden, die während Demonstrationen geöffnet haben und Leuten Schutz gewähren, wenn die Polizei sie verprügelt. Diese Läden unterstützen die Bewegung öffentlich und viele Leute wiederum unterstützen diese Läden. Denn unsere Läden werden natürlich auch bedroht. Wir sind während der Demonstrationen offen, auch bis spät nachts. Also kommen sehr viele Demonstranten zu uns. Außerdem ist die Nachfrage nach Büchern in diesen Zeiten des Aufruhrs gestiegen. Viele wollen Bücher lesen, die sich mit Gewalt befassen, mit Autoritarismus und Totalitarismus. Einer unserer Bestseller ist zurzeit das Buch On Tyranny.
One of the bestsellers during this time is On Tyranny.
über Tyrannei stammt aus der Feder des renommierten US-Historikers Timothy Snyder, der an der Yale University lehrt. Daniel Lee sagt, noch bekomme er alle Bücher geliefert, die er in seiner Buchhandlung verkaufen wolle. Damit könne es aber schon bald vorbei sein, denn Hongkongs Buchmarkt wird von Firmen unter Aufsicht der obersten Verwaltungsbehörde der Volksrepublik kontrolliert. Zahlreiche Autoren aus Hongkong bezichtigen sie, Zensur auszuüben. Einflussnahme erfolgt auch über die Sprache. In Hongkong wird Kantonesisch gesprochen, in Festlandchina vorwiegend Mandarin. Während Kantonesisch, verkürzt gesagt, als Dialekt gilt, ist das Mandarin der Volksrepublik eine vereinfachte Form des Hochchinesischen, der eigentlichen Schriftsprache aller Chinesen. Und weil immer mehr Festlandchinesen in die ehemalige britische Kronkolonie ziehen, gewinnt Mandarin nun auch in Hongkong an Gewicht.
I think many people do feel that Cantonese is endangered.
Viele Leute haben das Gefühl, Kantonesisch sei in Gefahr. Mandarin wird institutionell besonders gefördert. Traditionell wird in der Schule auf Kantonesisch unterrichtet. Nun versucht man, Mandarin zu promoten. TV-Kanäle wechseln zu Mandarin und dessen vereinfachte Schriftzeichen, die auf dem Festland üblich sind, aber nicht in Hongkong.
Mandarin and simplified Chinese, a written character that is used by the mainland, but not in general in Hong Kong.
Die Ausbreitung von Mandarin ist Teil eines Kulturkampfes der Systeme. Auch im Schulcurriculum ist die Sprache aus Festlandchina auf dem Vormarsch. Kinder müssen die Nationalhymne der Volksrepublik im Unterricht singen. In den Unis finden Vorlesungen auf Mandarin statt, weil dort viele Studenten vom Festland eingeschrieben sind. Gegen die Liberal Studies, Kernfach der Sekundarstufe und erst seit 2009 Pflichtfach, wird agitiert. Von Peking-treuen Wissenschaftlern, Journalisten und der Stadtverwaltung, die das freiheitliche Denken für die Protestbewegung mitverantwortlich machen. Unabhängiges, kritisches Denken zu lernen, ist zunehmend unerwünscht. China Daily, eine von der Kommunistischen Partei kontrollierte Tageszeitung, beklagte in ihrer Hongkonger Ausgabe, Liberal Studies führten zu Arroganz und Engstirnigkeit, wendeten sich gegen die Werte der Zivilisation und schürten Hass. Buchhändler Daniel Lee meint dazu,
People are quite aware of the danger now, so especially because of the movement.
Die Leute sind sich der Gefahr inzwischen durchaus bewusst, auch wegen unserer Bewegung. Immer mehr Hongkonger bestehen darauf, Kantonesisch zu sprechen. Aber auf institutioneller Ebene gibt es einen anderen Trend. Mündliche Prüfungen auf Kantonesisch wurden gestrichen. Die Regierung versucht, Kantonesisch in der Gesellschaft zurückzufahren. Auf die Kultur direkt Einfluss zu nehmen, ist allerdings nicht so einfach.
It's not that easy for you to directly act on culture, right?
Das zeigte sich auch im jahrelangen Versuch, ein Museum in Hongkong zu verhindern. Es ist ein Erinnerungsort, um der Gewalt zu gedenken beim brutalsten Angriff Chinas auf seine eigene Bevölkerung seit Maos Kulturrevolution. Das Museum des 4. Juni ist den Opfern des Tiananmen-Massakers in Peking gewidmet. Dort waren 1989 auf dem Platz Tiananmen, dem Platz des himmlischen Friedens, hunderte Menschen getötet worden, die für Demokratie und Freiheit demonstriert hatten.
Willkommen im Museum des 4. Juni. Hier geht es um Erinnerung, um nicht zu vergessen, was 1989 passierte. Wir haben 64 Fotos aus der Zeit von 1949 bis 1989. Damit wollen wir zeigen, was in 40 Jahren demokratischer Bewegung in China und in Peking geschah.
Ocean Fong ist eine von zwei Mitarbeitern. Sie stellt Besuchern das enge, rechteckige Areal vor. An den Wänden hängen großflächige Fotos, Poster und Zeitungsausschnitte. Es gibt mit Bildern beklebte Raumteiler, Tische und Regale voller Bücher, zwei Glasvitrinen, einige Stuhlreihen vor einem Videomonitor. Hier kommt es nicht auf hübsche Präsentation an. Hier geht es darum, alle Informationen unterzubringen, derer man habhaft werden konnte. Mittlerweile füllt sich der kleine Museumssaal mit jungen Leuten, fast alle Chinesen. Sie blättern in Büchern, lesen auf der Lennon Wall, auf der sich jeder Besucher mit einem Kommentar verewigen kann, kaufen bedruckte T-Shirts, kleine Kopien der Statue der Göttin der Demokratie und Souvenirs.
Die älteren Besucher haben normalerweise Tränen in den Augen, wenn sie die Ausstellung besuchen. Vielleicht waren sie selbst an den Demonstrationen beteiligt. Junge Leute wollen einfach erfahren, was damals passiert ist.
They just want to know what happened.
Richard Tsui spricht in ruhigem Tonfall über eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren chinesischen Geschichte. Zehntausende Demonstranten forderten nach dem Vorbild der sowjetischen Perestroika eine Demokratisierung des kommunistischen Systems in China, eine Bewegung, die am 4. Juni 1989 brutal zusammengeschossen wurde. Der 52-jährige Richard Tsui ist Politiker der Democratic Party, eine der Führungsfiguren der Pro-Demokratie-Bewegung und Mitorganisator des Museums. Seit 10 Jahren setzt er sich dafür ein, dass das Verbrechen von damals nicht in Vergessenheit gerät.
Most Hong Kong citizens at that time support the movement.
Die meisten Bürger Hongkongs unterstützten damals die Bewegung in Peking. Daher wurde hier am 21. Mai 1989 die Hong Kong Alliance gegründet, um die Unterstützung der Bewegung durch Hongkonger Bürger auszudrücken. So waren die Hongkonger am Tag des Massakers 2 Wochen danach sofort gut informiert und nahmen klar Stellung dazu, dass dies nämlich ein Verbrechen der chinesischen Behörden war. Deshalb hält die Hong Kong Alliance seitdem auch jedes Jahr eine Kerzenmahnwache hier im Victoria Park ab. Bei der letzten kamen 180.000 Leute. Das zeigt, dass wir hier in Hongkong seit 30 Jahren genau erinnern, was damals passierte und bis heute eine klare Position dazu haben.
Die Hongkonger Allianz für patriotisch-demokratische Bewegungen in China entstand zur Unterstützung der Pekinger Proteste. Bis heute spenden Menschen Geld und helfen ihrer Organisation. Sie ist Träger, Koordinator und Gewissen der Demokratiebewegung in China. Das 2019 eröffnete Museum des 4. Juni ist ihr Aushängeschild, durchgesetzt gegen Widerstände aus der Stadtverwaltung von Hongkong, sogar gegen Sabotageakte. Mitglieder der Hong Kong Alliance veranstalten Seminare. Manchmal gibt es Ausflüge zu Plätzen in Hongkong, die damals wichtig für die Unterstützung der Demonstration in Festlandchina waren. Nach wie vor müssten Betreiber und Unterstützer des Museums des 4. Juni besonders rührig sein, um im Gespräch zu bleiben, Vorbehalte zu überwinden, auch Angst. Auf die Frage, wer denn die Zielgruppe sei, sagt Richard Tsui:
Actually, all kinds of people.
Vor allem junge Leute aus Hongkong. Wir machen Werbung, gehen auch in Schulen, sprechen Lehrer an, Studentengruppen, Tourguides, Schulklassen natürlich auch, aber die Schulen sind politischem Druck ausgesetzt. Manche trauen sich nicht, offiziell Besuche zu organisieren. Manche Lehrer kommen daher nach dem Schulunterricht. Außerdem kommen junge Leute individuell. Sehr wichtig für uns sind auch Besucher aus Festlandchina, weil denen diese Informationen sonst nicht zugänglich sind. Manche von ihnen erfahren von uns durch Mundpropaganda. Wenn sie dann Gelegenheit haben, nach Hongkong zu kommen, versuchen sie herauszufinden, wo wir sind und kommen hierher. Es gibt hier auch Studenten aus Festlandchina, deren Professoren sie vielleicht ermutigen, uns zu besuchen. Und es wird immer schwieriger für die chinesischen Behörden, alle Informationen zu blockieren.
Während sich in den Tagen direkt nach der Eröffnung bis zu 1000 Menschen täglich in dem kleinen Saal drängten, ist es inzwischen ruhiger geworden. 2/3 der Besucher, schätzt Richard Tsui, seien Hongkonger, 10% aus dem westlichen Ausland, der Rest komme aus Festlandchina. Die berühmte Candlelight Vigil, die sogenannte Kerzenmahnwache am 4. Juni im Victoria Park, trage mittlerweile auch zum Erhalt des Museums bei. Die Hong Kong Alliance sammelte während der Mahnwache 2019 fast 200.000 € an Spenden ein.
Richard Tsui war einer der Organisatoren der Veranstaltung. In allen Bereichen des Alltags werde der Einfluss der Kommunistischen Partei und die Repression der von ihr kontrollierten Stadtregierung Hongkongs immer stärker. Die Straßenschlachten im Herbst und Winter 2019 sind nur die sichtbare Spitze einer tief in die Strukturen der Gesellschaft vordringenden Zersetzungskampagne gegen die Hongkonger Identität, die Sprache, das Schulsystem, die Wirtschaft, den Wohnungsmarkt, die Gemeindeinstitution. Buchhändler Daniel Lee.
New businesses, new investments.
Neue Firmen, Investoren, Satellitenorganisationen vom Festland tauchen auf, auch an der Börse. Soziale Gruppen werden von der Festlandregierung installiert. Deren Führer haben offizielle Ränge in der chinesischen Regierung, im Kongress, in Beratungsfunktionen. Gleichzeitig sind sie die Führer von Gruppen hier, die Leute mobilisieren, um die Regierung Hongkongs zu unterstützen.
Die Unterdrückung der Uiguren und deren kultureller Identität führt inzwischen zu weltweiter Empörung. In Hongkong zeigt sich ein ganz ähnlich strukturiertes Vorgehen. Der Versuch, die kulturelle Identität zu zerstören, Buchhändler Daniel Lee.
Mir haben Autoren erzählt, ihre Bücher würden von diesen großen Buchhandelsketten nicht mehr ins Regal gestellt, aus kommerziellen Gründen, wie es offiziell heißt. Wir dagegen sehen das völlig anders. Es gibt ideologische Gründe, denn alle diese Bücher behandeln politische Themen, vor allem zu China.
Kritische Bücher nach Festlandchina mitzunehmen, sei mittlerweile durchaus riskant. Die Kontrollen hätten sich noch einmal erhöht. In dieser Gemengelage grenzt es an ein Wunder, dass Daniel Lees kleiner alternativer Buchladen noch existiert.
Vor der Bewegung hatten wir zwischen 10-20% Kunden aus Festlandchina. Das hat sich geändert. Viele Festlandchinesen halten Hongkong für unsicher. Und ich weiß, dass Kontrollen und Zensur bei der Rückreise deutlich strikter sind. Daher kaufen viele Festlandchinesen keine Bücher mehr in Hongkong. Gleichzeitig haben wir steigende Verkaufszahlen. Unsere Leser in Hongkong gleichen dies also mehr als aus. Was man nicht erwarten würde, in Zeiten des Aufruhrs wollen mehr Menschen Bücher lesen. Die Leute wollen mehr lesen, dazu lernen über Politik, die soziale Situation und dergleichen. Und jetzt sehen wir, dass wir nicht allein sind. Dass die gesamte Gesellschaft zusammensteht, dass es Solidarität gibt, dass alle Hongkonger bereit sind zu kämpfen. Und das ist sehr inspirierend für jeden von uns.
And to insist on democracy and freedom, finally.
Aber ist es nicht ein fast aussichtsloser Kampf? Museumsmanager Richard Tsui und Buchhändler Daniel Lee sehen auch, die Übermacht Chinas ist groß. Ihnen und vielen Hongkongern ist das im Jahr 30 nach dem Tiananmen-Massaker in Peking unheilvoll klar. Daniel Lee macht sich da keine Illusion.
Ich denke, die Unterdrückung wird sich nur verstärken. Wir werden wohl nicht die gleiche Freiheit genießen wie heute, Redefreiheit. Sie werden versuchen, Internet und Medien zu kontrollieren oder abzuschalten. In den Schulen wird darauf geachtet werden, dass Schulbücher und Unterricht den Vorgaben der Regierung entsprechen. Alles wird sich so ähnlich wie auf dem Festland abspielen. Gesellschaftlich wird der Widerstand fortdauern. Hongkong Reader wird hoffentlich noch existieren, aber vielleicht anders. Wir werden wohl nicht mehr alle die Bücher haben können, die wir verkaufen wollen, weil wir sie nicht mehr beschaffen können.
Die Menschen in Hongkong werden nicht aufgeben, da ist sich Daniel Lee sicher. Und unabhängige Buchhändler wie er werden darauf bestehen, unzensiert Bücher zu verkaufen. Und dann schließt Daniel Lee mit einem verstörenden Statement.
Solange wir keine Demokratie haben, wird die Bewegung weitermachen. Es wird in jedem Fall so lange weitergehen, bis wir erreichen, was wir wollen. Oder sie haben uns alle umgebracht.
Noch ist die Bewegung für Demokratie nicht totzukriegen. Die Proteste gehen weiter, auch wenn sie hier bei uns nicht mehr täglich in den Nachrichten auftauchen. Das war ein hr-Info wissenswert von Michael Marek und Sven Weniger. Auch als Podcast zu finden auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.